Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch hier so alle zu sehen. Schön, dass die Sonne scheint und schön, dass wir hier heute Morgen gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und bevor wir jetzt in die Predigt einsteigen, würde ich einfach nochmal gerne beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, einfach, dass wir einfach auch uns darauf bereit machen. Und ich möchte auch darum bitten, dass Gott einfach durch mich spricht zu uns. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass es jetzt auch in unsere Herzen eindringt, dass es ja Wirkung entfaltet, dass es durchdringt zu uns. Ich bitte, dass du mit deinem Geist anwesend bist und uns befähigst, es aufzunehmen und mich befähigst, es auch wirklich wahrheitsgemäß und dir gemäß weiterzugeben. Amen. Ja, wir fahren fort mit einem spannenden Buch. Ich weiß nicht, wer sich erinnert oder wer da war. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich über Hosea 1 bis 3 gepredigt habe. Und das ist jetzt heute so ein bisschen die Fortsetzung dessen. Und weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass jeder jetzt noch weiß, was damals war oder jeder auch da war, ihr dürft es natürlich gerne nachhören, mache ich auch nochmal so einen kurzen Abriss, was denn passiert ist in den ersten drei Kapiteln. Weil wie ihr seht, es geht jetzt um die Kapitel 4 bis 11. Aber es ist doch mal ganz gut auch noch zu wissen, was davor passiert ist. Ja, ich gebe euch erstmal eine kleine, sehr kurze Geschichtsstunde zur geografischen Einordnung. Also wir sind in Israel und zu der Zeit, wo dieses, wo das spielt, auch die Geschichte oder die Prophezeiung, in die wir jetzt einsteigen, ist das Volk geteilt sozusagen. Das ist nach dem Tod von König Salomo, gibt es quasi das Nord- und das Südreich und die haben beide verschiedene Propheten, die tendenziell eher im Südreich oder im Nordreich tätig sind. Und Hosea, der ist in dem Nordreich, also im oberen Teil, ist der hauptsächlich tätig und ist dort eben ein Prophet. Und was die beiden so unterscheidet oder auch was sie vereint, also diese Zeit der Könige ist auch sehr spannend. Es gibt mal gute, mal schlechte Könige, aber das Besondere irgendwo an dem Nordreich ist, dass es hauptsächlich schlechte Könige sind, leider. Und deswegen schickt Gott auch immer wieder Propheten, um sein Volk Israel wirklich wieder zurück auf die richtige Bahn zu lenken, um sie zu warnen und ja, mit dem Versuch eben, dass echte Hinwendung zu Gott geschieht. Und ja, Hosea ist eben ein Prophet, der hauptsächlich im Nordreich Israels wirkt. An manchen Stellen ist das auch im Text, wenn ihr das euch anschaut, wird das auch als Synonym, also gleichbedeutend für Ephraim oder auch Jakob genannt. Und er hatte eine verhältnismäßig lange Dienstzeit, also manche Propheten leben einfach auch nicht ganz so lang, weil der Job als Prophet ist auch gar nicht so einfach oder auch relativ gefährlich, auch der von Hosea übrigens. Trotzdem hat er relativ lange durchgehalten, also ich habe jetzt hier was gefunden, von 755 bis 686 vor Christus hat er gewirkt. Genau, und das ist die Zeit, in der in diesem Nordreich von Israel der König Jerobeam II. Eben auch an der Macht ist. Vor allem, und das ist eben auch einer der schlechten Könige. Und danach gibt es auch noch viele Könige, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, sind da teilweise sehr kurze Episoden und der eine quasi tötet den anderen sozusagen und ergreift sich so den Thron. Ja, und das ist keine ruhmreiche Episode und tatsächlich steht auch am Ende dessen, als der letzte König, der tatsächlich auch Hosea heißt, aber nicht zu verwechseln ist mit dem Propheten, steht eben auch die Verschleppung nach Assyrien, ins Asyl. Ja, und der Grund dafür ist, dass das Volk sich Gott immer wieder abwendet, obwohl die Propheten immer und wieder auch es warnen und sagen, okay, es wird Gericht kommen, wenn ihr so weiterlebt. Und darum dreht sich es eben auch in diesem Buch Hosea. Und Hosea, noch eine kleine Nebenbemerkung, ist auch von der Namensbedeutung relativ ähnlich mit Josua oder Jesus, was bedeutet eben Gott rettet. Das ist eben auch eine sehr schöne Information oder Tatsache, die auch eben in diesem Namen Hosea beinhaltet ist. Ja, und was ist passiert? Hosea, eben ein Prophet Gottes, und Hosea bekommt eine Prophezeiung oder bekommt eine Offenbarung von Gott und er soll quasi eine Frau heiraten, die eigentlich eine Prostituierte ist und die ihm untreu wird und die ihm auch sehr großes Leid zufügt. Und Gott sagt quasi, ich will dich als Symbol setzen für die Untreue von dem Volk Israel zu mir. Das heißt also, Hosea selber wird mit seinem Leben quasi auch ein Abbild für die Untreue Israels. Also sehr krass, was Gott dem Hosea da dazu mutet und dass quasi er und seine Familie auch quasi ein Abbild des Abfalles werden, dass das Volk Israel immer auch und immer wieder auch mit Gott vollzieht, indem es eben Gott nicht treu ist, sondern verschiedenen anderen Götzen huldigt. Das endet aber letztendlich auch darin, dass Gott den Auftrag gibt, quasi, dass Hosea sich auch wieder mit seiner Ehefrau versöhnen soll, trotz dieses Ehebruchs, trotz der Untreue, die er erfahren hat. Und er kauft sie quasi zurück und vereint sich quasi wieder mit ihr, was eben auch wieder ein Abbild ist vom Volk Israel und Gott. So, und heute fahren wir fort von Kapitel 4 bis 11. Ich denke, ihr könnt nachvollziehen, dass wir nicht auf alle Kapitel en Detail eingehen werden. Also das heißt, wir werden so, also ein bisschen einen Überblick bekommen von dem Ganzen. Und ich habe das einmal auch in verschiedene Abschnitte, in Sinnabschnitte gegliedert, auf die wir jetzt auch eingehen werden und auch wirklich da versuchen, Gottes Wesen näher kennenzulernen. Und auch, ich hoffe und ich bete, dass das auch uns anspricht und dass auch diese Texte aus dem Alten Testament, die manchmal sehr schwer zugänglich sind, dass wir doch auch dort Schätze finden und auch merken, wie sehr auch das, was Jesus dann sagt, auch in dem gegründet ist, was hier schon im Alten Testament durch die Propheten überliefert wurde. Genau. Das heißt also, wir haben hier diese drei verschiedenen Abschnitte und ich werde jetzt immer wieder auch in verschiedene Abschnitte reingehen, aber hier das einfach mal als Überblick, damit ihr ein bisschen grob eine Orientierung habt, wo wir sind. Wir steigen ein, Kapitel 4, also wenn ihr das eure Bibeln aufschlagen möchtet, könnt ihr das auch gerne tun. Hosea ist quasi der erste der 12 kleinen Propheten, das heißt also nach den Großen, da kommt dann Hosea ins Spiel, nach Hesekiel. Ja, und das fängt damit an, in Kapitel 4, Vers 1, da wird eigentlich schon direkt die Diagnose gestellt. Warum ist dieses Volk so untreu? Da steht, hört, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Ja, die Diagnose ist ziemlich klar. Es gibt erstens, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Liebe und keine Gotteserkenntnis. Und die Folgen dessen, die werden eben auch dann relativ schnell aufgezeigt und deutlich. Was ist dort an der Tagesordnung? Wie lebt dieses Volk? Es wird von Fluchen gesprochen, es wird von Lügen gesprochen, es wird von Morden gesprochen, Stehlen, Hurerei. Und das kann auch eben mit dieser Begriff der Hurerei, der ist vielleicht auch so ein bisschen unangenehm und der ist auch vielleicht etwas veraltet, aber das kann eben auch übersetzt werden mit Untreue oder Fremdgehen. Und das ist eben auch dieses Wort, was auch in diesem Zusammenhang in Kapitel 1 und 3 verwendet wird, über Hoseas Frau, die eben untreu ist. Und der Götzendienst, also der Baalskult zum Beispiel, ist sehr, sehr präsent und immer wieder da. Und es wird immer wieder erwähnt, was sie denn alles tun, welchem Gott sie jetzt gerade räuchern und wo sie gerade wirklich auch Gott untreu sind. Ja? Also wenn man sich das mal vorstellt, eine ziemlich gottlose Umgebung tatsächlich. Und warum ist das jetzt so? Die Diagnose wird gestellt in Kapitel 4, Vers 1. Und es geht dann eben noch weiter. Und das Spannende ist eben dieser Mangel an Erkenntnis, der Erkenntnis Gottes, worum es heute auch schwerpunktmäßig gehen wird. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen, also du das Volk Israel, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich auch deine Kinder vergessen. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Darum will ich ihre Ehre in Schande verwandeln. Ja, also das Volk, Diagnose, Mangel an Erkenntnis. Welche Erkenntnis? Der Erkenntnis Gottes. Und die Folge daraus wird auch ziemlich schnell klar. Es steht in Kapitel 4, Vers 14, das unverständige Volk stürzt sich selbst ins Verderben durch das, was sie tun, durch diesen Mangel an Gotteserkenntnis. Was tun sie noch? Sie merken, sie kommen in Probleme. Und was tun sie, anstattdessen zu Gott zu gehen? Sie gehen zu anderen Völkern. Sie suchen Hilfe bei anderen Völkern. In Kapitel 5, Vers 13 steht, und als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, da lief Ephraim nach Assyrien. Also Ephraim wieder als Synonym zu sehen, auch für das Volk Israel. Und sandte zum König Jareb, er aber kann euch nicht heilen und das Geschwür nicht von euch nehmen. Ja. Also sie suchen sich irgendwo händeringend Hilfe. Eigentlich ist es ja, liegt es vielleicht auch auf der Hand. Gott ist eigentlich, ist da. Doch sie wollen es ganz bewusst nicht bei Gott Hilfe suchen, sondern gehen eben auch zu anderen Völkern. Und das Spannende ist ja auch, dass genau dieses Volk dann nachher auch das Volk Israel verschleppt. Und was Gott dann sagt, ist eigentlich sehr traurig. Er zieht sich zurück. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Ja? Also Gott verbirgt sich fast schon in dieser Hoffnung, dass dieses Volk irgendwann merkt, dass es checkt, hey, wir müssen zurück zu Gott. Und Hosea versucht das, dieses Volk auch dazu zu bewegen, zu Gott umzukehren. Kapitel 6, Vers 1 steht, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Fällt euch was auf? Die Erkenntnis des Herrn. Gott kennen, Gott erkennen. Und dafür gibt es ein sehr schönes Wort. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das nennt sich Yada. Ich weiß nicht, wem von euch das bekannt ist. Das ist im Hebräischen. Ich kann selber kein Hebräisch. Das heißt, ich habe das recherchiert, aber ich denke, es trifft zu. Und dieses Wort Yada bedeutet eben wirklich kennen. Ja, nicht nur, ja, ich kenne ihn halt oder ich weiß halt von dem irgendwie, ne? Sondern wirklich Wissen, das auf persönlicher Erfahrung beruht. Und eine wirkliche Vertrautheit, also wie man das zu einem Freund hat und nicht vielleicht zu irgendeiner Berühmtheit, die man vielleicht, über die man weiß, die man aber nicht wirklich kennt und man braucht sich schon gar nicht einbilden, dass diese berühmte Persönlichkeit irgendwie mich kennt. Nein, es geht wirklich um ein gegenseitiges, tiefes Kennen, eine tiefe Vertrautheit. Und das Wort Yada wird tatsächlich auch verwendet für die Ehe, für diese intime Beziehung auch zwischen Mann und Frau. Das eben auch geschrieben steht, auch da, wo Adam erkannte, also da kommt auch dieses Wort wieder vor, Yada, seine Frau. Und das beschreibt eben auch diese Beziehung zu Gott, auch diese Beziehung, die Gott mit uns haben möchte, die er uns anbietet. Und das Schöne ist ja, dass Gott uns kennt, dass Gott uns nicht erst kennenlernen muss, sondern Gott kennt uns. Und deswegen ist eigentlich die Frage, möchten wir Gott kennenlernen? Ist das unser Anliegen? Und das ist das, was Hosea hier diagnostiziert. Sie wollen Gott nicht kennenlernen. Und das beklagt er eben auch. Und in Kapitel 6, Vers 4, da steht, was soll ich mit dir tun, Ephraim, also Volk Israel? Was soll ich mit dir tun, Juda, also auch das Südreich? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja, wie der Tau, der früh vergeht. Also es gibt anscheinend kurze Episoden, wo es tatsächlich so ist, wo sie sich Gott hinwenden, aber diese Hinwendung hält nur für eine kurze Zeit. Und das lässt auch darauf schließen, dass das Gott, das Volk, Gott nicht so wirklich in der Tiefe kennt. Weil ich würde vermuten, wenn das wirklich eine tiefe Gotteserkenntnis hätte, dann würde diese Liebe und diese Zuwendung zu Gott, wäre sie nicht so flüchtig. Und Gott spricht eben auch durch Hosea auch zu diesem Volk und auch als Reaktion auf ihr Handeln. Denn an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht an am Opfer. An der Gotteserkenntnis, merkt schon, es zieht sich durch, mehr als an Brandopfern. Ja? Also damals war es ja noch so, damals war Jesus noch nicht da. Jesus hat sich noch nicht selber hingegeben, quasi als das perfekte Lamm, als das perfekte Opfer, das unsere Sünden trägt. Das heißt also, auch damals waren Opfer auch noch relativ verbreitet, um eben auch wirklich diese Schuld, die man auf sich geladen hat, irgendwo vor Gott zu sühnen. Wobei diese Schuldsühnung durch diese unperfekten Opfer, die die Menschen geliefert haben, niemals komplett vollzogen werden konnte. Das kann nur durch Jesus passieren. Und das Spannende ist eben, dass Jesus das auch wieder aufnimmt, jetzt im Neuen Testament, in Matthäus 9, Vers 13. Da sagt er eben, da ist er eben auch in so einer Konfliktsituation, mal wieder mit den Pharisäern. Und da sagt er, antwortet er eben auf die Pharisäer, geht aber hin, also er sagt das zu seinen Jüngern, quasi nach einem Streit mit den Pharisäern, geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ja? Also, was damals häufig passiert ist, dass die Israeliten und auch die Jünger wohl, die kannten das Alte Testament ziemlich gut. Das heißt, man konnte das einfach so einfließen lassen ins Gespräch, so, ja, ich musste nicht mal erwähnen, so, ah, das steht da und da, sondern man wusste einfach, okay, wenn er das und das sagt, dann bezieht er sich auf einen Propheten. Und Jesus bezieht sich da eben auch direkt auf Hosea und sagt eben, ich will Barmherzigkeit. In Hosea steht Liebe. Also Liebe, Barmherzigkeit ist auch sehr eng miteinander verknüpft. Und nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünde zur Buße. Und was bedeutet das jetzt? Sünder zur Buße hat eben auch was mit der Gotteserkenntnis zu tun, tatsächlich. Ja? Der Gerechte, den Gerechten in dem Sinne, den gibt es eigentlich nicht. Es gibt diejenigen, die Pharisäer, die sich vielleicht für gerecht halten. Der Gerechte ist aber tatsächlich, der diese Gotteserkenntnis hat, derjenige, der erkennt, ich bin ein Sünder, ich muss Buße tun, ich habe diese Gnade Gottes, die habe ich nötig. Und das bedeutet es, quasi echte Gotteserkenntnis zu haben. Ich glaube, wir werden niemals damit fertig. Das heißt also, auch meine Beschreibung ist unvollständig an der Stelle. Aber dass wir Gott erkennen, bedeutet, dass wir ihn anerkennen als den zum Beispiel allmächtigen Schöpfer des Universums. Ja? Also wir haben ja auch gerade vorhin Lieder gesungen. Wer ist Gott? Ja? Er hat das ganze Weltall in der Hand. Das haben wir vorhin gesungen. Ja? Und das bedeutet, er ist allmächtig, das bedeutet aber auch gleichzeitig, er ist allwissend, er kennt uns. Auf der anderen Seite, oder auch eine weitere Eigenschaft, die Gott hat, ist, er ist der Vater, der seine Kinder liebt. Und auf dieses Bild des Vaters mit seinem Kind werden wir auch nochmal zurückkommen. Und Gottes Wesen ist die Liebe. Und das dürfen wir wissen, dass diese Liebe Gottes in seinem Sohn Jesus Christus offenbart wurde, dass sie in ihm seine Vollendung findet. Das steht sehr schön in 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und was bewirkt das jetzt, wenn wir das alles irgendwo uns im Hinterkopf behalten? Wie gesagt, unvollständige Liste, aber ich glaube, damit kommen wir schon mal ein Stückchen weiter. Wir müssen anerkennen, dass Gott allmächtig und allwissend ist und dass wir vor ihm nichts verbergen können. Obwohl wir vielleicht manchmal so tun. Wir dürfen erkennen, dass Gott uns liebt und dass er in seinem Wesen die Liebe ist. Und wenn wir das so ein bisschen beisammen haben, dann erkennen wir auch, dass wir Gottes Ansprüchen nicht gerecht werden können aus uns selbst und dass wir von seiner Gnade abhängig sind. Und das, wenn wir das erkannt haben, dann ist zum Beispiel auch die Liebe zu anderen Menschen, weil das ist letztendlich die Grundlage. Aber wenn wir das erkannt haben, dann sind wir auch in der Lage, andere Menschen zu lieben, weil wir wissen, dass wir zuerst geliebt wurden von Gott. Und wenn wir jetzt aber wieder in die Realität schauen, in der Hosea lebt, da werden wir sehen, dass gerade diese Gotteserkenntnis, die er auch schon diagnostiziert hat, dass sie nicht da ist. Und es wird deutlich, dass dieses Volk Israel sich mehr auf seine Bündnisse verlässt mit anderen Völkern als auf Gott. Es geht eben weiter. Kapitel 8, Vers 1 bis 11, Vers 6. Was haben sie jetzt getan? Kapitel 8, Vers 4, sie haben Könige eingesetzt, ohne meinen, ohne Gottes Willen, Fürsten, ohne dass ich es billigte. Aus ihrem Silber haben sie sich Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richten. Also sie handeln vorsätzlich gegen Gottes Willen. Weil Ephraim, Israel, viele Altäre baute, um zu sündigen, sind ihm die Altäre auch zur Sünde geworden. Ja, also sie praktizieren wirklich aktiven Götzendienst. Und wenn ihr da in diesen Text reinschaut, dann werden da verschiedene Arten und Weisen, auch sehr unschöne Arten und Weisen, geschildert, wie dieses Volk eben Götzendienst betreibt und eben auch so das erste Gebot, was Gott seinem Volk gegeben hat, aktiv bricht, bewusst bricht. Und dann Kapitel 8, Vers 12. Wenn ich ihm mein Gesetz auch noch so oft vorschreiben würde, so halten sie es doch für etwas Fremdes. Also es wird klar, sie verachten wirklich dieses gute Gesetz, was Gott ihnen gegeben hat. Vers 14 steht dann weiter, weil Israel seinen Schöpfer vergaß und sich Paläste baute und weil Juda viele Städte befestigte, so will ich Feuer in seine Städte senden, das seine Prachtbauten verzehren soll. Ja. Sie vergessen Gott als den Schöpfer, als den Allmächtigen und sie wenden sich vermeintlich sicheren Alternativen zu ihren Bündnissen mit anderen Völkern. Ja, und das ist eigentlich, wenn man das so weiter und weiter liest, das ist schon eigentlich ziemlich traurig, dass es irgendwie nicht so richtig vorangeht. Ja? Gott wendet sich zu, aber irgendwie ist dieses Volk immer und immer wieder vom Abfall betroffen und wendet sich von Gott ab. Und das ist an dem Punkt, wo Gott auch wirklich Gericht ankündigt über das Volk. In Kapitel 10, Vers 1 steht, Israel ist ein rankender Weinstock, der für sich selbst Frucht bringt. Je mehr Früchte er brachte, desto mehr Altäre bauten sie. Je besser ihr Land war, desto schönere Götzenbilder machten sie. Ihr Herz ist falsch. Nun sollen sie büßen. Er wird ihre Altäre zerschlagen, ihre Götzenbilder zertrümmern. Dann werden sie erkennen müssen, wir haben keinen König mehr, weil wir den Herrn nicht fürchteten. Und ein König, was kann der uns helfen? Ja, das ist an der Stelle diese Konsequenz, die Gott dann irgendwo an dieser Stelle zieht. Dass ihre Altäre zerschlagen wird, ihre Götzenbilder zertrümmern. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, sie kommen dann wirklich auch in diese Situation, wo sie letztendlich auch verschleppt werden. Und in Kapitel 11 finden wir aber noch eine sehr spannende Passage tatsächlich. Und man könnte fast sagen, verlorener Sohn 2.0 oder vielleicht auch 1.0, weil es ja einfach vor der Geschichte oder dem Gleichnis war, was Jesus erzählt hat. Aber das ist eben dieses Bild auch von dem Vater, der eben seinen Sohn liebevoll aufzieht und von diesem Schmerz, der diesen Vater auch durchdringt, weil sein Sohn immer und immer wieder wegläuft. Es steht, als Israel jung war, also Israel bezeichnet er dann so als seinen Sohn, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief das Volk Israel, wandten sie sich vom Angesicht des Rufenden ab. Den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihren Nahrung zu geben. Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Und das macht klar, dass Gott wirklich dieses starke Mitgefühl auch hat mit seinem Volk, dass trotz dem Abfall, dass es ihm schwerfällt, dass sein Mitleid erregt ist. Und dass er auch eigentlich so zu sich selber sagen muss, ich will nicht zornig sein. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zornes. Ich bin kein Mensch, steht er sogar. Ich will gnädig sein, obwohl ich jedes Recht dazu hätte, auch zornig zu sein. Und dieser Abschnitt, der kann sicher nicht eins zu eins auf unsere Situation übertragen werden. Aber dennoch gibt es eben diese Einladung Gottes, sich immer und immer ihm zuzuwenden. Und wir dürfen eben auch wissen, dass Gott unser Vater ist, dass er uns liebt, dass sein Wesen Liebe ist und dass er auch uns immer und immer wieder ruft und sich so sehr wünscht, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir danach streben, wirklich auch Gott besser kennenzulernen. Er kennt uns schon. Die Frage ist, wollen wir ihn eben besser kennenlernen? Und er empfindet eben auch dieses tiefe Mitgefühl. Das ist ja auch interessant, dass Gott wirklich auch diese Emotionen irgendwo empfindet. Ne? Also er empfindet Zorn auf der einen Seite, aber er empfindet auf der anderen Seite auch tiefes Mitleid. Und das ist eben auch eine Grundeigenschaft Gottes und das ist auch das Schöne, was wir immer und immer wieder sehen, auch im Alten Testament und auch gerade hier in Hosea, dass Gott sich trotz der Untreue seines Volkes, trotz unserer Untreue, dass er sich uns immer und immer wieder zuwendet. Und wir dürfen eben auch wissen, in der heutigen Zeit, dass Gott mit seinem Volk Israel einen Plan hat, aber eben auch mit uns als seiner Gemeinde, als seinem Leib, diejenigen, die eingepfropft sind in seinen Leib. Das dürfen wir wissen, dass er auch da einen Plan mit uns hat und uns auch trotz unserer Verfehlungen, die wir auch vielleicht persönlich haben, auch wenn das anders aussieht und der Götzendienst jetzt vielleicht nicht mehr so offensichtlich ist. Und ich werde da jetzt in dem letzten Teil, quasi in der nächsten Predigt, kleiner Cliffhanger schon mal, auch auf dieses Thema Götzendienst nochmal eingehen, was das bedeuten kann, auch für uns in der heutigen Zeit. Weil das doch, würde ich sagen, schon ein präsentes Thema ist, dass Gott sich uns trotz dessen zuwendet. Und das ist das Schöne, dass Gottes Liebe nicht wegen uns besteht, weil wir so toll sind und den tollen Taten, die wir so alle tagtäglich vollbringen, sondern weil er die Liebe ist und weil er uns unsere Schuld vergibt, wenn wir sie anerkennen, wenn wir wirklich diese Gotteserkenntnis, dieses Yada haben und merken, du bist Gott, ich bin ein Mensch, du liebst mich und ich darf deine Liebe annehmen. Und das dürfen wir mitnehmen und das wünsche ich uns, dass wir das heute mitnehmen, das echte Gotteskenntnis, Erkenntnis, also dieses Yada, ein tieferes Verständnis von unserer Sünde bewirkt, wie groß diese Lücke ist, die zwischen uns und Gott klafft, aber auf der anderen Seite ein tieferes Verständnis und eine tiefere Dankbarkeit, die wir empfinden dürfen für die Gnade, die wir von Gott empfangen haben. Amen.